Diese Sendung ist allen gewidmet, die ihr zuhören. Doch der Autor möchte sich, ehe er sein Notizbuch aufschlägt, bei denen bedanken, die ihm halfen, seinen großen Reiseplan zu verwirklichen. Vor allem bei den Pan American World Airways, mit deren Clippern er um die Erde flog.
Mit diesen Worten beginnt eine Reise um die Welt, die uns in 171 Minuten das Hören und Staunen lehrt. Über den gestirnten Himmel über uns und die endlosen Wüsten, die bewohnten und unbewohnten Landstriche der Erde und nicht zuletzt über den Menschen selbst, der diesen sonderbaren Stern bewohnt. Unerhört ist dieses Reiseabenteuer, das zugleich Weltreise und Zeitreise ist, auch heute noch, über 60 Jahre später. Der Autor und Weltreisende ist Ernst Schnabel, der legendäre Rundfunkmann, Reporter, Schriftsteller, dessen Zeithörspiele und Feature bis heute Meilensteine der Radiogeschichte sind. Am 3. März 1951 startet er zu seinem Flug um die Erde. Die Erledigung der behördlichen Formalitäten haben 3 Monate in Anspruch genommen. Er ist gegen 99 Krankheiten geimpft worden, einschließlich der Pest. Und Ernst Schnabel ist der erste Deutsche nach dem Krieg, dem es gelingt, einen solchen Plan zu verwirklichen. Die Stationen seiner Reise sind Beirut, Kalkutta, Hongkong, Tokio, Honolulu, San Francisco, Chicago, New York. Nach 9 Tagen landet Ernst Schnabel wieder in Hamburg. Nicht einmal 4 Wochen später sind die Originalaufnahmen geordnet und geschnitten, ist das Manuskript geschrieben und das nahezu 3-stündige Werk produziert. Interview mit einem Stern heißt das Stück, das wir Ihnen in diesem Monat als 4-Teiler auf unserem Dienstags-Hörspielsendeplatz präsentieren. Heute Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern, 4. und letzter Teil.
This is my theme, a gentle thing, as soft as love's own lips. My fingertips could touch their quiet moon, as soft as night walking across the sky. A fantastic peace. This is my theme.
Um 21.15 Uhr Washingtoner Zeit. Oder 55 Minuten vor dem Augenblick.
Vor einer Viertelstunde hat der Schneesturm aufgehört. Jetzt die Luft wie schwarzes Glas. Eine ungeheure Sicht. Unten die Spiralnebel von New Bethlehem, Clearfield und Lockhaven. Aber voraus steht ein milchiger Schein über dem Horizont. Wie ein aufdämmerndes Polarlicht.
Um 21.45 Uhr. Oder 25 Minuten vor dem Augenblick.
Es hat angefangen. Aber nein, zu beschreiben ist das nicht. Das ist unmöglich. Dabei muss das meiste auf der anderen Seite kommen. Nur ist drüben kein einziger Platz frei.
Trotzdem steht der Reisende auf und geht durch das ganze Flugzeug. Ganz hinten am Fenster sitzt ein Mann. Aber der Sitz neben ihm ist leer. Der Reisende spricht den Mann an. Er fragt, ob er etwas dagegen habe, wenn er sich neben ihn setze. Er habe nämlich so etwas überhaupt noch nicht gesehen.
Der Mann steht auf und sagt: Warum nehmen Sie denn da nicht meinen Platz? Mit einer Stimme, die fast unfreundlich ist.
Der Reisende nimmt den angebotenen Platz und denkt verwundert: Man ist also hier unfreundlich, wenn jemand die Freundlichkeit nicht voraussetzt.
Und der Mann setzt sich auch wieder und schielt nach dem sonderbaren Reisenden hinüber, der so etwas überhaupt noch nicht gesehen hat.
Und der will sich gerade bedanken, aber da...
Die Erde ist glühend im Innern. Und jetzt kommt die Glut herauf. Sie durchleuchtet die Kruste, auf der andere Städte stehen. Die Kruste wird rot und weiß. Und jetzt fängt sie Feuer und brennt, bis an den Rand der Nacht hin.
Und jetzt wieder ist es nicht mehr, als brenne die Erde, sondern es ist, als schaue der Reisende in ein ungeheures Planetarium, das 1000 Milchstraßen und 1 Million Sonnensysteme zugleich an den Himmel projiziert. Eins über das andere hinweg.
Und Kometen ziehen quer hindurch auf geschwungenen Autostraßen. Ohne Zahl, einer hinter dem anderen. Nur tragen sie ihre flimmernde Scheinwerferleuchtspur vor sich her.
Und jetzt ist es doch wieder, als quelle das Magma aus der Tiefe herauf und durchglühe die Erde. Denn in der Mitte stößt jetzt die Lava hervor. In senkrechten Ausbrüchen sticht sie starr in den Himmel. Ein starres Gebirge aus weiß knisternden Funken.
Manhattan. Das Flugzeug setzt zu einer großen Kurve an.
Quer über das brennende Planetarium hinweg.
In einen großen Bogen über dem ungeheuren Vulkanausbruch drehend.
Und landet danach auf dem LaGuardia Airfield. Der Reisende ist in New York.
Und er bleibt auch in New York. Er hat einen Aufenthalt von 3.996 Minuten. Das sind 2 Tage und 18 Stunden. Er geht spazieren.
In der Nacht nach seiner Ankunft geht er um 2 den Broadway hinauf und ist um 3 am Times Square und um 4 am Rockefeller Center.
Aber Manhattan ist keine Landschaft, wie ich mir gedacht hatte. Manhattan ist ein Denkmal, eine Burg, ein archaischer Spuk, ein Dickicht aus babylonischen Türmen. Der erste ist 200, der nächste 300, der dritte 400 Meter hoch. Sie stehen da wie ungeheure Gedanken. Die Straßen sind auch keine Straßen, sondern Canyons. Schluchten mit gefrorenen Asphaltflüssen den Grund entlang. Dort ist es still, kaum ein Auto, kaum ein Mensch. Aber man wird nicht kleiner zwischen den Wolkenkratzern, wenigstens jetzt nicht, es ist nachts um 3. Die Schritte hallen, man ist ein Mann mit einem Wolkenkratzer-Echo. Times Square, ein Riesenkarussell nach Polizeistunde. Ein stummes Seelentrommelfeuer aus Neonreklamen. Die lautlosen Geschosse zerspritzen auf den leeren Trottoirs und in einem Himmel aus blanken, schwarzen Fenstern. Ich habe so etwas noch nicht einmal geträumt. Man kann sich also Tolleres ausdenken als träumen.
Am anderen Tag zur Bronx hinauf, dann Third Avenue hinunter.
Aber nun ist man doch wieder ziemlich klein. Denn seit dem Morgen, der schon vor Tag begann, umspült ein kreischendes System aus Fließbändern und Drehscheiben die babylonischen Türme. Eine Art riesenhafter Mühle. Unser eins gehört zum Korn. Da gibt es Türen, die auf einen Schlag ganze Ernten vom Fließband saugen und andere wieder sind wie Ausgüsse. Mitten auf Third Avenue sprang ich vom Fließband ab und rettete mich ans Ufer, wo die Schaufenster sind. Da standen Pressstoffpuppen in Frühjahrskleidern, die lächelten leer und im Glas spiegelten sich die großen, bunten Schiffe, die schnurrend über den Asphalt gleiten. Sie stauten sich vor einem roten Licht, das wurde grün, das unsichtbare Wehr brach, die bunte Flotte schoss schnurrend weiter. Und über den Himmel, der aus Eisenträgern konstruiert ist, rast ein Schnellzug. Da machte ich für 3 Sekunden die Augen zu und horchte.
Und von Third Avenue weiter zur Battery und von der Battery nach Brooklyn und von Brooklyn zu den Vereinigten Nationen nach Lake Success.
Aber die Delegierten stimmten schon ab, als ich ankam. Ich erfuhr nicht mehr, worüber. Das Ergebnis war eine Ja-Stimme, 14 Mal Nein bei 7 Stimmenthaltungen. Wahrscheinlich war die Frage falsch gestellt.
Von den United Nations zurück nach Manhattan. Dort saß er in einer Wolkenkratzerbar in der 57. Etage, saß am Fenster und sah den anderen Wolkenkratzern ins Gesicht.
Am 2. Tag in Harlem. Von dort zum Finanzamt, wo ihm die Beamten bescheinigten, dass er in New York nichts verdient habe und infolgedessen die Staaten verlassen dürfe, ohne Steuern zu zahlen. Anschließend erklomm er das Dach eines Wolkenkratzers. Dort stand er.
Aber hier stehen ist nicht dasselbe wie fliegen. Man steht auf der Erde und ist eben nur für eine kurze Weile 301 Meter und 69 Zentimeter groß, die Stiefelabsätze nicht mitgerechnet. Auf der anderen Seite des Geländers steht der abenteuerliche Felsendschungel. Ein Dickicht aus monströsen Kristallen. Eine unglaubliche Starre liegt über allem. Der Hafen sieht aus wie Quecksilber, die Dächer sehen aus wie 100.000 balancierende Tabletts, das neue United Nations Building wie eine eng gedruckte Zeitungsspalte. Die Starre ist kein Krampf. Man denkt sich nur, die Wolkenkratzer stehen wie in Startlöchern. Gleich kommt der Schuss und sie schießen ein Stück weiter in den Himmel. Die Sonne sinkt. Sie lässt sie in die schmale Schlucht der 49. Straße fallen. Aber sie fällt daneben und ein Dachgerüst zersägt den braunen Ball.
Hinunter wieder. Und wie er hinaustritt auf den Hof des Rockefeller Centers, da ist es Abend. Oder Tag noch. aber Tag auf dem Wasserspiegel eines tiefen Brunnens. Der Wasserspiegel ist zugefroren. Scheinwerfer sind auf das Eis gerichtet. Und hier, wo ringsum die Wolkenkratzerkanten wie Steine aus dem Himmel stürzen, wird getanzt. Backfische mit Schlittschuhen. Pas de deux auf dem Grund eines Brunnens. Lachen und Geschwätz im Mittelpunkt der großen Mühle.
Und abends um 11 Uhr...
Da stand er mitten in Manhattan, wo der 74. Meridian...
Das ist der Meridian von Labrador?
...den 44. Breitenkreis schneidet.
Den Breitenkreis der Mongolei?
Da stand er am Fenster. Und links sah er den Radio City Wolkenkratzer, 70 Zeilen mit einer unentzifferbaren Lichtschrift in die Nacht geschrieben. Und rechts sah er hinab in eine schmale Straße, die war von einer unsichtbaren Leuchtreklame mit großem rosa Schein gefüllt. Und eine Menschenschlange wartete vor der Tür eines Fernsehkinos. Der Blick nach links war wie der Blick in die Seele eines Roboters. Und der Blick nach rechts war wie eine Aussicht auf Paris, Quartier Latin. Da stand er. Und ihm schwirrte der Kopf. Er hatte die Saga von den verlorenen Amerikanern gehört. Und die Geschichte von den Amerikanern, die andere Menschen sind. Oder besser noch, anders als Menschen. Und die Story von der Wüste in der Brust eines New Yorker Fahrstuhlführers.
Und ich bin gestern, als ich die Adresse von Mr. Attic im Telefonbuch suchte, auf das Wort Atom gestoßen. 47 Mal Atom in einer Reihe untereinander von Atom Bindery Corporation, was so viel wie Atombuchbinderei heißt, bis Atom Undergarment Corporation, das heißt Fabrik für Atomunterwäsche.
Aber als Nächste kamen die Atomizer an die Reihe. So heißen hier die Kammerjäger.
Und ich habe in der Zeitung die Großaufnahme eines Ermordeten gesehen.
Aber in der Third Avenue, wo die Schnellzüge durch den Eisenhimmel donnern, sah er in den Fenstern Schilder zu vermieten.
Und ich habe dieses Keep Smiling gesehen, dieses Lächeln im Betongesicht.
Auf einer Reklamewand im großen Zentralbahnhof.
Aber auf den Trottoirs, da kamen welche mit leeren Augen.
Und in einer Bar saß ein Melancholiker neben einem Mann, der einen Witz erzählte.
Und er fuhr einen Wolkenkratzer hinauf. Da rasselten in jedem Stockwerk Schreibmaschinen.
Aber die Beachcombers an der Battery machen sich nichts zu tun und fragten ihn nur freundlich, ob er aus Polen käme, wegen der Aussprache.
Und ich weiß doch, dass Lünchen ein amerikanisches Wort ist.
Aber er sah auch einen schwarzen Mann im Kadeljack.
Und einen kleinen Negerjungen. Der war in ein Konfektionsgeschäft geraten in der 34. Straße und beklebte dort aus Langeweile die Sommerkleider mit Zellophan-Klebestreifen. Das ging nicht lange gut. Die Verkäuferin kam und sagte, ach du kleiner Esel.
Und so stand er am Fenster und der Kopf schwirrte ihm.
Und wenn er nach links schaute, da war die Nachtseele eines Roboters zu sehen.
Und rechts die Nachtseele von Paris.
Und er sagte sich...
Ich war an der Fifth Avenue, wo sich die Millionäre ihre Schlipse kaufen. Und eine Viertelstunde später in Harlem, wo die Häuser struppig sind von rostigen Feuerleitern. Und an der Ecke stand das heulende Mulattenkind.
Aber die anderen Mulattenkinder spielten Rugby auf der Straße.
Und im Parterrefenster saß die dicke Mulattenmutter und strickte mit himmelblauem Garn.
Und ich habe doch die Geschichte gelesen von der elenden Seele in der Brust eines Liftboys.
Und weil er diese Geschichte gelesen hatte, beobachtete er im Lift des Empire State Building den Fahrstuhlführer.
Der trug auf der Brust, da wo die große Wüste herrschen musste, ein Blechschild mit der Nummer 4.
Der Fahrstuhl fuhr die ersten 60 Stockwerke durch. Die letzten 42 bediente er einzeln.
Und dem Reisenden brummten die Trommelfelle. Und er sagte sich, diese Druckunterschiede verträgt natürlich keine Seele.
Darüber erreichten sie das 102. Stockwerk, wo unser Reisender über seinen Gedanken das Aussteigen vergaß.
Der Fahrstuhlführer wartete ein bisschen, dann aber klopfte er ihm die Schulter und sprach, »Listen, old boy, wenn Sie noch höher hinauf wollen, müssen Sie schon vom Dach springen.«
Und so stand er am Fenster
und links funkelte der Roboter,
während es zur Rechten aussah wie nachts in Paris.
Und es sagte zu ihm,
»Sie haben die Wirklichkeit verloren. Manhattan ist ein Spuk.«
Aber wie ich in die Bar kam in Fulton Street, da war es dämmerig und die Theke war besetzt und über der Theke hing ein Fernsehapparat an der Wand. Der zeigte eine Gerichtsszene, den Fall des Gangsters Costello, der hier seit Tagen verhandelt wird. Man sah Costello auf dem Bildschirm, aber dann verbat er sich, dass man ihm zuschauen könnte und die Kamera senkte sich und nun waren nur noch seine Hände im Bild. Darüber füllte sich die Bar. Die Männer standen die Hüte auf dem Kopf, die Gläser in der Hand und starrten auf Costellos Hände, in dem kleinen, vibrierenden Fenster und hörten auf seine Stimme. Sie sahen der Wirklichkeit von zwei Händen zu, wie sich die Finger gegenseitig zählen, wenn der Kopf nach einer Ausflucht sucht, und wie sie zittern, wenn der Kopf eine Lüge spricht, und wie sie feucht werden von Schweiß und sich im Taschentuch winden, wenn der Kopf merkt, dass die Lüge nicht gescheit genug war, die er sich ausgedacht hat. Und alle, die in der Bar waren, vergaßen das Trinken über diesen beiden nackten Händen.
Und weiter sagte es zu ihm:
Sie haben keine Liebe hier.
5000 Scheidungen in einem Jahr allein in Reno.
Aber in Chicago, im Flugplatz-Wartesaal, das Liebespaar. Die standen auf, als der Lautsprecher nun doch sein Flugzeug ausrief. Und wie sie da voreinander standen, hatten sie noch die Karten in der Hand. Und er lachte: Die Karten. Da schob sie den Fächer in ihrer Hand zusammen und gab ihm die Karten. Und sie küssten sich und er ging. Es war nicht mehr viel Zeit. Trotzdem kehrte er mitten in der Halle noch einmal um, holte die Karten aus seiner Tasche hervor, hob einen Teil ab und gab ihr, die auf der Stelle stehen geblieben war und ihm nachgeschaut hatte, das halbe Kartenspiel. Dann erst ging er hinaus.
So stand er und schaute durchs Fenster hinaus.
Und zur Linken sah er das Robotergefunkel.
Und rechts den rosa Neonschein in der Seele von Paris.
Und es sagte zu ihm:
Es sind keine Menschen.
Aber sie sind wie Menschen. Genau wie Menschen.
Und wieder startete der Stratosphärenclipper. Er hieß jetzt Clipper Amerika. Und wer auf dem International Airport von New York stand und ihm nachschaute, verlor ihn aus den Augen kaum, dass er sich von der Rollbahn abgehoben hatte. Denn an der Ostküste des Kontinents herrschte graues, nebliges Wetter seit dem frühen Morgen.
Und auch die Passagiere des Clippers sahen bald nichts mehr. Nur noch den weißen Sandstreifen, wo Amerika zu Ende geht und der Atlantik beginnt. Danach war es grau vor ihren Fenstern. Bis sie eine halbe Stunde vor Mitternacht die Lichter von Neufundland sahen. Dort landete die Maschine für eine halbe Stunde, um zu tanken. Ein eisiger Wind wehte. Er roch nach Schnee, Bergen, Tannenwald und rauschenden Lachsbächen zum Meere hin.
Um 0.35 Uhr startete der Clipper Amerika von Neufundland zu seinem Nachtflug nach London. Das war ein großer Sprung, weiter noch als die drei weiten Sprünge über den stillen Ozean. Er ging über 56 Meridiane hinweg und war so weit wie ein Sprung von Frankfurt bis zum Hindukusch. Die Meridiane sausten vorbei.
Und während die Passagiere die New Yorker Abendzeitungen lasen,
kreuzte 6.500 Meter unter ihnen der Labradorstrom ihren Kurs.
Und wie später die kleinen Leselichter eines nach dem anderen verloschen,
flogen sie über ein Treibeisfeld, das aus der Arktis kam.
Und als dann endlich alle schliefen,
bog sich vom Süden der Golfstrom herauf und verlosch der rote und grüne Schein, den die Positionslaternen des Clippers in den Wolkenschaum gemalt hatten. Es wurde klar. Denn hier, mitten über dem Atlantik, stand zurzeit ein Hochdrucksgebiet. In der Tiefe wurde der schwarze Schild des Atlantiks sichtbar und über seinen Tragflächen erschien die Saat der nördlichen Sterne.
Um diese Zeit erwachte der Reisende. Er hatte geträumt. Das war es, wovon er erwachte. Aber kaum, dass er wach war, wusste er schon nicht mehr, wovon er geträumt hatte. Er duckte sich und schaute durchs Bullauge. Draußen herrschte eine allererste Ahnung von Tag. Die scheue Spur von Licht, mit der im Frühjahr, lange vor Sonnenaufgang, die Dämmerung beginnt. Der Film, der 40.000 Kilometer lang vor seinem Fernsehfenster vorbeigezogen war, lief aus. Mit einer stummen, grauen Szene. Er wusste, dass er um 10 in London sein würde, am Ende des 9. Tages nach seinem Start vor München. Und es war ihm nicht wohl zumute. Etwas nach Abschied. Bald nach Mittag würde der Clipper die deutsche Grenze passieren. Dann musste man noch einmal die Uhr vorstellen, um die letzte der 24 verschiedenen Stunden, die es in der Welt gibt. Und bald danach würde man in Hamburg landen. Dann war die Erde kein Stern mehr, denn dort war er zu Hause. Man wohnt nicht auf einem Stern. Jedenfalls weiß man nicht immer, dass es so ist. Wie er so zum Fenster hinausschaute, fiel ihm ein, was er am Mississippi erlebt hatte. Sie waren in einen Schneesturm geraten. Der sah in 5000 Meter Höhe nicht anders aus als anderes schweres Gewölk. Es wurde dämmerig in der Kabine und die Maschine rüttelte sich ein wenig. Aber das alles änderte nichts an ihrem einsamen Kometenflug. Da sagte die Stimme im Lautsprecher, man werde in einer Stunde in Chicago landen. Und in Chicago schneie es. Mit einem Male sprang das halbe Dutzend Kinder, die im Flugzeug waren, von den Plätzen. Sie fingen an, im Mittelgang miteinander zu tanzen und zu singen, Schnee in Chicago, Schnee in Chicago. Im Englischen reimt sich das. Snow of Chicago. Vielleicht war es ein Kinderlied, was sie sangen. Er wusste es nicht. Es war ihm nur merkwürdig zu sehen, dass jemand, der mit einem Kometen fliegt, in seinem Sinn woanders leben kann als eben in dem Kometen. Das fing jetzt an, begreiflicher zu werden. Eine Stunde später war es Tag. Da saß er wieder über seinem Notizbuch.
Ich bin im Morgengrauen im Cockpit gewesen. Es war, wie alle meine Morgenwachen auf See gewesen sind, ein halbes Licht in der Kanzel. Vor dem großen, halbrunden Bugfenster der bleigraue Himmel, darin die Silhouetten der beiden Piloten, die Köpfe, die Schultern, die Hände auf den Rädern der Steuerknüppel. An der Wand eine Mütze, die sich sacht hin und her bewegt. Alles andere dunkel. Ein blauer Lichtkegel über dem Tisch des Funkers nur und eine zweite Lichtinsel auf dem Tisch des Ingenieurs. Und überall im Finstern das vibrierende Phosphorlicht der Kontrollröhren und Skalen ohne Zahl. Aber dieselbe Überwache vor dem Morgenstille wie auf den Schiffen. Jeder hat seinen eigenen Punkt, auf den er starrt, und alle fürchten in sich, dass einer etwas sagen könnte. Natürlich sagt dann einer etwas. Der Funke hatte schon Verbindung mit Europa, die ganze Nacht schon. Er ließ mich hören, Morsen und verzerrte Stimmen im Kopfhörer. Europa wieder. Er ließ mich auch durch die Glaskuppel schauen, die über dem Cockpit ist, zum Sterneschießen für die astronomischen Bestecks. Das war ein Anblick, den ich nicht erwartet hatte. Ich sah unseren Clipper von oben, den langen Rumpf, die Riesenflossen der Ruder, die Spannweite der Flügel, die Motoren, die grau surrenden Propellerscheiben. Voraus dämmerte es, aber die hohe Haifischflosse des Seitenruders schnitt noch Sterne auseinander. Alles Licht aus dem Raum warf sich auf die gebogenen Aluminiumflächen. Der Clipper schimmerte blau-silbern auf grauem Grund. Und unten...
Er stieß sich an dem Glas, als er hinunterschaute.
Unten die Erde, das Meer auf der Erde. Eine runde, neumonddunkle Scheibe, sehr weit weg. Wir hingen mitten im Raum. Damals auf unseren Schiffen war das anders.
Sie hatten damals einen Sturm, 15 Tage nachdem Sie St. Thomas verlassen hatten. In 24 Stunden fiel das Barometer um 30 Millibar. Ein Tief überholte sie. Die erste Nacht war düster und sternenlos. Sie hatten die Obersegel weggenommen, aber das Schiff rannte immer noch bebend vor der See her. Sein ausladender Klipperstäven schnitt und zerwühlte die Wogen. Dann wieder hob er sich steil in die Höhe und das Meerwasser troff von seinen Flanken, phosphoreszierend in der Nacht. Am zweiten Morgen flog ihnen das Großobermarssegel davon. Am dritten Tag wischte ein Brecher die Schanzniedergänge weg und drasch eine Luke ein. Am vierten brach eine Brass im Vortop. 5 Tage und Nächte dauerte der Sturm. Er fraß an dem Schiff. Es wurde zottig davon und bekam eine Salzkruste. Aber er verschlang auch die 5 Tage, sodass sie später kaum noch wussten, wie alles zugegangen war. Sie konnten sich nur noch erinnern, dass sie keinen trockenen Faden auf dem Leibe gehabt hatten und dass es nichts zu essen gab als Brot und Speck und 2x Kaffee in 5 Tagen. Den hatte der Bootsmann gekocht.
Er stürzte den Kombüsentisch um und klemmte sich zwischen den Herd und die senkrechte Tischplatte, die Knie gegen die Ofentür gestemmt. Mit beiden Händen hielt er den Wasserkessel. Es dauerte 2 Stunden, bis das Wasser kochte. Aber der Kaffee dann war heiß und bitter und gut. Am Abend des 5. Tages drehte der Wind auf Nord und der Himmel riss auf. Es flaute ab. Als er um Mitternacht von Wache kam, saß er im Deck unter der offenen Luke. Er lehnte am Großmast, der durch die Decks hindurchlief und mit dem Kiel vernietet war. Wenn er den Kopf gegen den Stahlmast legte, rührte es darin und es sauste. Der Wind in der Takelage und die aufgerissene See unter dem Kiel. Es knarrte auch, das Geräusch einer wachsamen Kraft. Die Bordwände polterten durch die See. Über dem Viereck der Luke wehten Sterne lautlos hin und her. Und die Petroleumlampe unter der Decke schwang von einer Seite zur anderen. Ihre Flamme aber stand still, wie die Mitte der Erde.
Aber jetzt und hier, dieser blindsilberne, geflügelte Klipper auf dem grauen Grund, ist die Mitte des Raums. Die Erde unter uns.
Und wieder stieß er sich, als er hinabschaute.
Der Stern da unten wird immer deutlicher. Das Meer macht ihn glatt, aber die Mitte wölbt sich hoch. Ein großer Stern, der sich in den Morgen wälzt.
Aber er ist nicht groß. Man hat ausgerechnet, dass er eine sehr unwichtige Sache sei, gemessen an den Verhältnissen der Milchstraße. Und die Milchstraße wieder sei eine sehr unwichtige Sache, gemessen an den Verhältnissen der ganzen Sternenexplosion, die die Welt ausmacht. Möglicherweise ist das noch nicht einmal die einzige Sternenexplosion, die es gibt.
Aber wir haben keine andere Wahl. Nur, was ist das für ein Stern? Ich habe die 3 großen Ozeane gesehen, die sind leer.
Aber die Maler malen uns Segelschiffe an die Wand.
Ich habe Amerika gesehen, die Hälfte ist Gebirge und Wüste. Griechenland ist ein Gebirge, der Balkan Karst. Ich habe Indien gesehen, die Hälfte Gebirge und Wüste. Persien ein Mondgebirge, Arabien Wüste, das ist alles.
Aber die Pyramiden, die Palmen, das Kamel im Vordergrund.
Die Zigarettenschachteln täuschen. Ich habe gesehen, dass die Wüste ausgebrannte Asche ist. Es gibt darin mehr Meteorsteine aus dem Weltraum als Menschen. Da unten der Stern.
Und er stieß sich den Kopf zum 3. Mal an der Glaswand, wie er hinunterschaute, um den Stern zu sehen, der immer dunkler wurde, je heller der Morgen schien.
Grün heißt da unten Leben. Ein wenig grün schon. Aber alles in allem ist nicht viel davon zu sehen. Und es beherrscht ihn nicht. Es gibt nicht mehr Leben auf ihm als Moos auf einem alten Stein. Wir sind ausgesetzt. Partisanen auf einem kleinen, ausgebrannten Stern. 5000 Meter Höhe sind genug und die Gebirge und die Wüste ziehen sich über unserem Kopf zusammen. Ich habe keinen guten Rat für uns. Wahrscheinlich gibt es keinen guten Rat für Partisanen. Sie haben die Freiheit und ihre Überzeugung in Freiheit. Und sie verbreiten Unruhe. Ich habe viel Unruhe gesehen. Ich sah unsere Karawane vom Ras el Djebel kommen und zum Fluss hinunterziehen und unsere Feldwege in Indien. Ich habe unsere Dschunken in der chinesischen Südsee gesehen und die schnurgerade, schnelle Straße, unseren Fluchtweg durch die große Salzwüste von Utah. Vor allem in den Nächten war die Unruhe groß. Einer schaltet seine Lampe an, aber das ist ein Schuss durchs Fenster und durch die halbe Finsternis. Und wenn ein Licht ausgeht, geht einer schlafen oder 2 lieben sich oder 3 Verschwörer haben sich gesagt, auf morgen also, und gehen auseinander. Ich sah die Lichter aufflammen und ausgehen. In Athen, wie es Abend wurde, in Damaskus, am Euphrat, in den verlorenen Dörfern von Bengalen und dann die unheimliche Glut von New York vor Mitternacht. Ich weiß keinen guten Rat für uns. Wir verbreiten viel Unruhe. Aber manchmal sieht es aus, als mache sie den kleinen, ausgeglühten Stern, auf dem wir wohnen, wieder leuchten.
So flog der Klipper über den Atlantik. Mit dem Morgen zogen neue Wolken auf, aber in den Klüften war das schiefergraue Meer. Später sah man grüne Felder auf dem Grund des Himmels. Das war Europa wieder, Irland. Danach Europa oder England und wieder später Holland und Europa oder Deutschland.
Die Erde hat viele Namen.
Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern. Es sprachen Herdi Krüger, Heinz Klevenow, Eduard Marx, Heinz Klingenberg, Vera Schuld, Ruth Pölzig, Ernst Schnabel und viele andere. Komposition Johannes Aschenbrenner. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion NWDR 1951.